Ihr Lieben, vor mehr als 30 Jahren habe ich eine Verkehrsstatistik gelesen. Die hat mich so sehr verblüfft, dass ich bis heute deren Inhalt noch weiß. In Klammern, das passiert mir äußerst selten. In dieser Statistik wurde dokumentiert, wo zumindest damals sich die am häufigsten Verkehrsunfälle ereignen. Und das ist überraschenderweise nicht im Gewusel von Großstädten gewesen. Also ohne Schulterblick mal rechts abgebogen oder Vorfahrt geschnitten oder in diesen engen Straßen Berlins vorbei und der Spiegel ist weg. Es war auch nicht auf Autobahnen passiert. Raserei. Nein, zumindest damals auf schnurgeraden Landstraßen. Ihr seht gleich ein Bild. Da passierte es. Eine Straße schnurgerade durch die Lande und ein einziger Baum. Dieser schien die Autos magisch anzuziehen. Hätten wir nicht vermutet, oder? Das Phänomen wurde damals so erklärt, dass für die Autofahrer, die sich dann an dem Baum wiederfanden, klar war, dass dieser Baum das einzige Hindernis, die einzige Gefahrenquelle weit und breit ist. Und sie mussten nun alle Konzentration darauf verwenden, dass sie daran vorbeifahren. Sie haben sich so sehr auf den Baum konzentriert, dass sie gegen ihn gefahren sind. Hätten sie die freie Straße im Blick behalten, wären sie sicher an dem Baum vorbeigezogen. Vielleicht kennen wir Ähnliches aus anderen Bereichen unseres Lebens, wenn ihr mal an diese sprichwörtlichen Berge von Sorgen denkt. Wenn ich mal so einen Berg mir intensiv angeschaut habe, oh, was alles kommen kann, was alles werden kann, wie das wird. Dann komme ich von diesem Berg nicht mehr so los. Klar wissen wir, dass Petrus gesagt hat, all eure Sorge werft auf ihn. Aber wie bitteschön soll das gehen? Wie soll ich einen Berg hochheben? Geschweige denn noch werfen. Oder vielleicht erlebst du das auch, dass dein Job dich so sehr herausfordert, dieser Stress dich so auffrisst innerlich, dass du sagst, meine einzige Rettung, das ist der Urlaub, den ich habe. Das ist mal eine Flucht aus dem Hamsterrad. Und du lebst Monat für Monat, Woche für Woche, Tag für Tag auf diesen Urlaub hin. Mit der Folge, dein Alltag wird farbloser, kraftloser, lästiger. Du siehst nur noch die Überforderung und Herausforderung. Weil ja dann irgendwann dieser Urlaub kommt, da kommt es ja drauf an. Du kannst die Chancen deines Alltags gar nicht mehr wahrnehmen. Mit anderen Worten, worauf ich mich konzentriere, das zieht mich unweigerlich an. Was ich innerlich in meinen Fokus nehme, was ich mir anschaue, was ich gedanklich immer wieder bewege, was ich verinnerliche, das prägt mich. Und entweder beflügelt es mich oder es zieht mich zurück in die ewig gleichen Bahnen. Ich komme da gleich noch drauf zurück. Heute, ihr Lieben, möchte ich es noch einmal oder immer wieder einmal mit Paulus halten. Paulus hat einen tollen Satz geschrieben. Dass ich euch immer wieder dasselbe sage, verdrießt mich nicht, sondern macht euch umso gewisser. Anders formuliert, Wiederholung ist die Mutter der Weisheit. Sorgen wir also für unsere Weisheit. Ihr werdet euch sicherlich noch daran erinnern, was ich die letzte Woche und vor 3 Wochen gesagt habe. Diesen einen Satz, der so diese Visionsrichtung für uns für die nächsten Jahre angibt. Kann den jemand vielleicht schon so? Der Leuchtturm. Das ist jetzt die ultimative Kurzfassung. Mir fehlt so ein bisschen das, was mit dem Leuchtturm wann, wie und so passieren soll. Ach, ihr könnt alle schon ablesen. Meine Güte, der Beamer ist heute viel zu schnell. Ein bisschen ruhiger. Okay, ich lese euch den Satz alle nochmal akustisch vor. Ihr könnt ihn mitlesen. Wenn man über mehrere Sinne etwas wahrnimmt, dann kriegt man es schneller in Kopf und Herz. Diesen einen Satz haben wir formuliert. Als ein Leuchtturm in unserer Umgebung wollen wir Menschen suchen, willkommen heißen und für Jesus begeistern. Bleiben wir mal bei dem letzten. Für Jesus begeistern. Ist es nicht so, nur wer selbst von Jesus begeistert ist, kann auch andere für ihn begeistern? Augustinus, dieser Kirchenvater, 5. Jahrhundert, er hat gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und damit ist auch klar, immer wenn wir darüber reden, was Gott mit uns so vorhat, was Gott uns als Gemeinde für die nächsten Jahre vorbereitet, aufs Herz gelegt hat, dann ist es nicht die Sache, dass wir allgemein über die Gemeinde in Anführungsstrichen reden, was die Gemeinde alles tun soll. Dann sind es auch nicht die anderen, die im Fokus stehen, sondern wie immer im Reich Gottes, es beginnt bei dir und bei mir. Gott fängt immer persönlich an. Darum möchte ich heute fragen, wie ist es denn bestellt um deine Begeisterung für Jesus? Also damit meine ich nicht so ein emotionales, oh, ist das alles schön mit Jesus, sondern die Frage, bist du fasziniert von Jesus? So sehr, dass du immer wieder über ihn nachdenken möchtest, über sein Wesen, über seine Art, dieses Einzigartige, wer er ist und wie er ist. So dass du in deinem Alltag einfach danach suchst, wie kann ich Jesus begegnen, wie kann ich von ihm lernen, wie kann ich ihn tiefer kennenlernen. Das ist Faszination. Oder kannst du über Jesus staunen? Manche von uns sind ja wie ältere Hasen in Sachen Nachfolge und Glaube unterwegs. Und vielleicht ist es deshalb nicht immer ganz so leicht, über Jesus zu staunen, weil wir so viel wissen. Manchmal zu viel, um einfach mal wie ein Kind sich zu freuen. Wir haben ja unsere Erfahrungen gemacht. Wir wissen über die Jahre hinweg genau, was wir erwarten können und was Illusion bleiben wird. Wir haben unser festgelegtes Bild von uns und auch von Jesus. Damit leben wir gut. Könnte sein, dass das manchmal uns daran hindert, neu zu staunen, weil bestimmte Dinge des Wesens Jesu einfach ausblenden. Ist ja nicht meine Erfahrung. Habe ich mir so sehr gewünscht, ist aber nie mein Eigentum geworden. Wie oft ich darum schon gebetet habe, aber der Herr hat es mir leider verwehrt. Kannst du über Jesus noch staunen? Begeistert er dich? Ihr Lieben, wir wissen so vieles mit dem Kopf. Es ist etwas ganz anderes zu wissen, dass Jesus mir vergeben hat. Das ist völlig anderes, als diese Freiheit zu empfangen, zu spüren, die Last fällt wirklich ab. Und jetzt komme ich zum 788. Mal zu Jesus und er spricht mich wieder frei. Und in mir ist nicht die Scham, oh 788 Mal, sondern die Freude, Herr, wie gut bist du zu mir. Das ist völlig anderes, im Herz zu empfinden, als im Kopf zu wissen. Es ist etwas völlig anderes zu wissen, dass ich ein Kind Gottes bin. Wie so ein Etikett oder wie bei unseren Geschwistern, die gerne beten. Ich bete gern für euch, ich bin gern Kind Gottes. Das zu wissen ist was völlig anderes, als in dieser Würde auch bewusst zu leben. Zu sagen, das nehme ich, daran halte ich fest, auch wenn ich mich nicht so fühle, auch wenn ich denke, oh, ist dieser Tag grau, Hilfe, ist das alles schlimm. Aber ich bin ein Kind Gottes. Egal, was heute war, was gestern war, was morgen sein wird. Er hat mich dazu gemacht. Bist du begeistert für Jesus? Vielleicht ist für manch einen aber das gar nicht mal die naheliegende Frage, sondern eher die Frage, wie kann ich denn wieder neue Begeisterung empfangen? Denn das ist ja wohl klar, man kann Begeisterung weder einfordern noch befehlen. Mir selbst nicht und auch euch nicht. Kann ich nicht machen. Und Begeisterung ist auch nicht die Folge einer klugen Entscheidung. Heute, am 29.10. habe ich mich entschieden, wieder mehr begeistert zu sein. Ja, toll. Mal sehen, wie lange es hält. Wie entsteht Begeisterung? Wie kommt es dazu, dass mich etwas packt? Begeisterung ist die Folge, dass ich etwas aufnehme, verinnerliche, anschaue. Nicht den Baum am Straßenrand, sondern Jesus. Jesus anschauen, immer wieder. Diese Frage, Herr, wenn ich dein Wort lese, begegne mir doch. Öffne mir die Augen des Herzens, dass ich dich sehe. Entzünde mein Herz wieder neu, denn nur an deiner Nähe wird mein Herz wieder aufleben, wird es entfacht werden. Und genau darum, ihr Lieben, bevor wir begeistert andere für Jesus begeistern wollen, wollen wir selber uns dem Herrn nahen und unser Herz entfachen lassen. Deshalb starten wir heute mit einer neuen Predigtreihe, die überschrieben ist Jesus einzigartig. Und dazu passt diese wunderschöne Deko, die wir wieder dran haben. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Deko sehe. Das sind die Namen Jesu. Können Sie mal durchgehen. Immanuel, Gott ist mit uns. Oder Gott ist bei uns. Jesus, das heißt, Gott rettet. Freund kennen wir alle. Jesus, unser Freund, unser Retter. Messias, der Gesalbte, auf dem die ganze Fülle des Geistes Gottes liegt. Heiland, ich mag dieses Wort. Das ist so altdeutsch, aber wie kaum ein anderes zeigt das, wer Jesus ist. Er macht die Dinge heil. Er führt ein weites Land. Er bringt Heilung. Das ganze Wesen Jesu. Erlöser, der die Fesseln löst. Ein Hirte, der weiß, wo es mir gut geht und mich dorthin führt. Und ein König, jemand, der die Geschicke in seiner Hand hält. Das ist Jesus. Wir wollen in den kommenden Wochen uns diese Ich-Bin-Worte des Johannesevangeliums näher anschauen. Und ich möchte euch sehr ans Herz legen, dass ihr nicht nur die Predigten hört. Haben wir mal 7 Predigten über die Ich-Bin-Worte gehört? Sondern dass ihr unter der Woche diese Texte, die sind nicht so lang, am besten jeden Tag lest. Dass ihr in den Zeiten mit Jesus darüber nachdenkt, betet, ihn fragt, Herr, was heißt das für mich, dass du das Brot bist, dass du das Leben bist, dass du die Auferstehung bist? Wo willst du mir darin begegnen? Lasst uns da so eine Art kleines Bibelprojekt für uns draus machen. Dass wir diesen Worten Jesu 7 Wochen leben. Gottes Wort hat Kraft, ist es nicht so? Und sein Geist, der kann unsere Herzen, die manchmal so träge sind, wieder neu entflammen. Wollt ihr euch darauf einlassen? Ich möchte noch ein paar kurze Gedanken zu diesen Ich-Bin-Worten weitergeben. Wenn ihr mal die 4 Evangelien lest, dann fällt euch bestimmt auf, dass Johannes von all den 4 Evangelien am meisten um diese Frage sich bewegt, wer ist Jesus überhaupt? Was zeichnet ihn aus? Was ist sein Wesen? Johannes blickt hinter die Kulissen. Während die anderen in den Stall schauen, schaut Johannes in die Ewigkeit, an das Herz Gottes. Und Johannes hat in seinem Evangelium ganz, ganz viele Fragen, die er bewegt. Wer ist dieser Jesus? Woher kommt er? Wohin geht er? Warum eigentlich sollten wir ihm vertrauen? Wieso kann er denn sein, der er vorgibt zu sein? In welchem Auftrag und mit welcher Vollmacht handelt und spricht er eigentlich? Bis hin zu dieser bekannten Frage des Pilatus, ja, was ist eigentlich Wahrheit? Was ist Wahrheit über Jesus? Es ist kein Wunder, dass Johannes mit diesem Blick auf Jesus diese 7 Ich-Bin-Worte überliefert hat. Weil das Worte sind, in denen Jesus sich selbst offenbart. Er zeigt sein Herz. Er zeigt seine Würde und sein Wesen. Und noch etwas müssen wir im Blick behalten. Im Griechischen beginnen die immer mit Ego, ich, eimi, ich bin. Ich bin. Oder ich, der ich bin. Und Jesus spielt damit ganz klar auf den alttestamentlichen Gottesnamen Jahwe an. Und er sagt damit, ich bin, der ich bin, der Gegenwärtige. Ich bin, der ich sein werde, der Geheimnisvolle. Ich bin, der ich für euch sein werde, der Verlässliche. Ich bin für euch da, der Zugewandte. Jedes Mal also, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot, ich bin der Weinstock, ich bin der Hirte, ich bin die Tür, ich bin die Auferstehung, sagt er, ich bin genau das als euer Gott. Ich bin Gott, der das für euch ist. Und das war die für die jüdischen Zuhörer damals die maximale Herausforderung, dass Jesus sagte, ego eimi. Sie verstanden, was er damit sagte. Nun möchte ich euch diesen Text für heute vorlesen. Und ihr könnt in der Woche mehr über diesen Text nachdenken, als ich jetzt sagen werde. Ich werde also jetzt nicht mit der Predigt beginnen, sondern wir sind schon mitten dabei. Johannes 6, Vers 30 bis 40. Sie, die Menschen, die mit Jesus in Kontakt waren, also die dieses Wunder erlebt haben, was Tobias uns vorgelesen hat, sie entgegneten, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun? Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Ja, Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ihr habt nicht an mich geglaubt, obwohl ihr mich gesehen habt. Alle aber, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat. Und nicht, um zu tun, was ich selbst will. Und es ist der Wille Gottes, dass ich von allen, die er mir gegeben hat, auch nicht einen verliere, sondern sie am letzten Tag zum ewigen Leben auferwecke. Denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie am letzten Tag auferwecke. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals mehr dürsten. Eben, das ist, glaube ich, kein Zufall, dass diese Reihe dieser Ich-Bin-Worte genau damit beginnt. In allen Kulturen der Welt ist Brot das zum Überleben schlichtweg Notwendige. Wenn Jesus das sagt, dann sagt er, ich biete euch nicht Luxus. Ich biete auch nicht das Meer auf eurem Leben, das Sahnehäubchen obendrauf. Ich bin nicht der, der euer Leben so richtig rundrum aufpeppt, sondern ich gebe euch das, was zum Leben notwendig ist. Das, was ihr unbedingt braucht. Also kein nice to have, sondern das must have gibt uns Jesus. Im Vater unser, da beten wir ja auch unser täglich Brot gibt uns heute. Also täglich Brot, ne? Wir beten nicht, unsere tägliche Pizza gib uns heute, unseren täglichen Burger schenk uns heute, unser tägliches Schnitzel leg uns auf den Teller. Nein, unser tägliches Brot. Und ganz wörtlich heißt es, das Brot, das für morgen, gib uns heute. Das ist so die Güte Gottes, die Güte Jesus. Es sagt, betet mal so, das Brot, was für morgen ist, gib uns heute, Vater, damit ihr ruhig schlafen könnt. Denn das, was euer Leben ausmacht, das, was euch das Überleben bringt, das ist nichts, was ihr selbst in Händen haltet. Das ist etwas, was ihr erbeten könnt und erbeten sollt. Es wird euch geschenkt. Das Brot für morgen, gib uns heute. Das, was wir morgen zum Leben brauchen, gib uns heute. In der Bibel ist Brot, vielleicht anders als in unserem Alltag, immer das Erbetene, nie das Vorausgesetzte. Wir können ja in den Supermarkt gehen. Ach, wir waren dieses Jahr in Schweden Urlaub. Nichts gegen Schweden, das ist ja schön, aber das Brot. Schmeckt alles gleich und so süß und so labbrig. Ja. Naja, wir als Deutsche haben halt den Brot-Weltmeistertitel und das ist gut. Aber es ist nicht selbstverständlich in der Bibel. Die Situation ist nicht, geh in, zu Lidl und Aldi und such aus den tausend Sorten was aus, sondern erbitte es von Gott. Das zum Leben Notwendige will Gott dir schenken. Brot ist auch nicht das Hinuntergeschlungene, sondern immer das mit Bedacht Gegessene in der Schrift. Ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt das diesen Leuten, die einen Tag zuvor erlebt haben, wie er selbst 5000 Männer und deren Frauen und Kinder, also 12.000 bis 15.000 Leute, satt gemacht hat. Mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen. Und die sind alle wirklich satt geworden. Und manch einer hatte wahrscheinlich richtig fett Kohldampf. Ein anderer wird wahrscheinlich vornehm zurückhaltend gewesen sein und gesagt haben, oh, so eine kleine Ecke gönne ich mir mal. Aber alle wurden satt. Und es blieb noch was übrig. 12 Körbe voll. Von 5 Broten und 2 Fischen. Die Körbe blieben vielleicht übrig, weil Jesus zeigen wollte, mein Wunder ist so groß. Vielleicht aber auch, weil er dachte, die brauchen für den Nachhauseweg noch was. Und es waren da die Hirten, es waren da die Bauern, es waren dort die Fischer zusammen, denen Jesus erklärt hat, was das Reich Gottes ist. Und für diese Leute, die das erlebt hatten, dass sie nun alle satt wurden, ihre Frauen und Kinder auch, für die muss das gewesen sein, wie der Vorgeschmack des Himmels. So könnte es doch immer sein. Denn das, was sie alle gemeinsam hatten als die Bauern und Fischer, sie lebten immer am Existenzminimum. Da gab es kaum etwas, was übrig blieb, schon gar keine Körbe. Sie mussten den Acker bestellen und hoffen, dass es Regen gab, damit was aufwächst. Sie mussten ihre Netze auswerfen und hoffen, dass Fische da hineinschwimmen, damit sie was nach Hause bringen konnten. Sie mussten sich sorgen, mit dem Wenigen ihre Familien durchzubringen. Und jetzt war Jesus da. Und jetzt machte Jesus sie satt. Einfach so. Es passierte. Naja, dann haben sie sich gedacht, das wäre doch echt toll, wenn wir so ein Abo auf Brotvermehrung hätten. So eine Brot-Flatrate sozusagen. Und das haben sie Jesus auch gleich so gesagt. Und sagt, Jesus, das ist fantastisch, dass du uns hier gesättigt hast. Übrigens, weißt du, Mose, dein Vorgänger, in der Wüste 40 Jahre, der hat das auch so hingekriegt. Da fiel jeden Tag das Manna vom Himmel und wir konnten es aufsammeln, unsere Väter konnten es aufsammeln. Wir sind alle satt geworden, so wie heute. Ist das nicht genial, Jesus? Konnte es nicht so sein, dass alle satt werden und zwar jeden Tag? Ist dazu nicht Gott gekommen, dass er diesen Hunger, den knurrenden Hunger unserer Mägen stillt? Und unsere Welt hat so viel Hunger, gibt es so viel Leid. Und die Leute damals wussten, die Rabbinen haben darüber nachgedacht und haben gesagt, Mensch, wenn der Messias kommt, dann wird er wieder Manna austeilen. Und denen ging alle das Herz so schnell, die dachten, das haben wir doch erlebt, die 5 Brote und 2 Fische. Das ist wie das Manna in der Wüste, das ist unser Mann, das sollte unser König sein. Wenn Jesus auf dem Thron sitzt, geht's uns gut. Haben wir immer genug zu essen. Wir intronisieren ihn als unseren Messias. Und der letzte Vers in diesem Abschnitt, den Tobias gelesen hat, war nicht, dass Jesus sagte, guter Plan, ihr habt es verstanden. Sondern sie sagte, lasst mich an Land. Und er ging, er verließ sie. Er ging auf einen Berg allein. Er entzog sich ihnen. Das muss schon ziemlich enttäuschend gewesen sein. Er mutete ihnen diese enttäuschte Hoffnung zu. Was Jesus damit sagen will, ist doch Folgendes. Er sagt, ich bin nicht gekommen, euch Tag für Tag mit Lebensmitteln zu versorgen. Ich weiß ja, dass ihr es braucht. Darum habe ich euch gelehrt, den Vater im Himmel zu bitten. Aber selbst wenn ihr täglich satt werdet, selbst wenn ich solche Wunder Tag für Tag tun würde, heißt das noch lange nicht, dass ihr ernsthaft, dass eure Persönlichkeit, dass eure Herzen satt werden. Ihr werdet wahrscheinlich immer noch hungrig sein und ihr werdet durstig sein und ihr werdet eine Sehnsucht nach mehr verspüren. Das Brot müsste dann schöner sein, es müsste besser sein, mehr Sorten, mehr Körner, weiß ich was. In der Wüste, die Israeliten, die hatten das Manna auch nach kurzer Zeit über. Die hatten auch, oh, ist das langweilig, kann Gott uns nicht mal Fleisch geben? In Ägypten hatten wir doch auch Fleisch. Und Jesus sagt ihnen damit, betet um diesen Hunger des Körpers, des Leibes. Aber das ist nicht alles. Ich bin nicht gekommen, euch das Manna wieder auszuteilen. Ich backe auch keine kleinen Brötchen, die ich euch gebe. Ich selbst, sagt Jesus, bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Indem was Jesus an dieser Stelle so ganz nebenbei macht, er durchkreuzt so religiöse Vorstellungen, die wir vermutlich alle irgendwie in unseren Herzen haben, religiöse Vorstellungen über Gott, die da meist so laufen, Gott ist schon für mich da, der kann schon was für mich tun. Aber damit er es tun kann, muss ich ihm auch etwas geben. Da muss ich etwas ihm opfern. Und wenn ich das tue, dann vielleicht wird dann Gott sich gnädig erweisen. Das durchzieht viele Religionen und es durchzieht auch unser Herz, wenn wir mit Gott handeln wollen. Ich habe so viel gebetet, Herr. Nun musst du doch. Jesus durchkreuzt diese Vorstellung und er sagt, nicht ihr müsst etwas opfern für mich, sondern ich gebe mein Leben für euch. Ich bin die Nahrung, die ihr braucht. Ich gebe mich hin, damit ihr ein bleibendes, ein ewiges Leben bekommt. Jesus spricht hier davon, er sagt, alle, die von mir als diesem Brot essen und an mich glauben, die mich sehen und an mich glauben, die werde ich auferwecken, die haben ewiges Leben. Nun ist die Sache mit dem ewigen Leben ja nicht die, dass es irgendwann, wenn wir gestorben sind, dann mal beginnt. Und wir hoffen, dass es dann beginnt. Sondern dann, wenn Jesus in dein Leben tritt, hast du ewiges Leben. Es kann dir dieses Leben mit ihm niemand zerstören. Auch der Tod nicht. Denn ewiges Leben heißt, ich habe die Hand Jesu ergriffen und er meine. Und er lässt nicht los. Er trägt mich durch. Durch dieses Leben, durch das Sterben in seine Ewigkeit. Innige Gemeinschaft mit ihm. Dafür hat Jesus sich hingegeben. Dafür können wir Gott nichts anbieten. Ich bin das Brot des Lebens. Vielleicht ist es für uns manchmal ein bisschen schwer zu ermessen, was das bedeutet, weil wir in der Regel im Überfluss leben. Die wenigsten von uns kennen echten Hunger. Aber was wir kennen, vermutlich alle, das ist der Hunger der Seele. Eine unstillbare Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, nach Geborgenheit, nach Frieden. Eine Sehnsucht danach zu spüren, dass ich nicht irgendein Produkt des Zufalls bin, dass es nicht einfach bin ich jetzt da und muss sehen, wie ich mich in meinem Leben verorte, sondern es hat einen Sinn, dass ich lebe. Mein Leben hat einen Sinn. Es ist ein Hunger danach, dass mich jemand wahrnimmt und anschaut, liebevoll und wirklich interessiert, nicht im Vorbeigehen. Hallo. Liebevoll und interessiert anschaut. Ein Hunger nach Bestätigung, nach Heilung, nach Ermutigung. Für diesen Hunger sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin gekommen, um diesen manchmal so schmerzenden Hunger deiner Seele zu stillen. Ich bin da. Ich gebe dir Kraft für dein anstrengendes Leben. Bei allem, was auf dich einstürmt, bin ich der, der dein Herz leicht machen kann. Ich bin das Brot, das sich am Leben erhält, selbst wenn der Tod näher kommt. Und wenn du mich vor Augen hast, wirst du immer Hoffnung sehen. Es kommt darauf, nicht so sehr darauf an, was uns Jesus gibt, sondern wer er für uns ist. Vielleicht mag es den einen oder anderen auch geben unter uns, sagt ihr, oh, das ist alles toll. Ich habe aber so viel Negatives erlebt. so viele Hoffnungen, die zerplatzt sind, Wege, die ich eingeschlagen habe, die sind vergangen wie das Manna in der Sonne des Tages. Es ist nichts mehr übrig geblieben. Erfahrungen, die dich gelehrt haben, dass es eben doch nicht ganz so ist mit dem, was Jesus hier sagt. Jedenfalls nicht bei dir. Bei anderen mag das ja anders sein, aber für dich trifft das nicht zu, weil du dich so oft durchkämpfen musst. Und das Gefühl hat, du gehst hungrig durchs Leben. Den Leuten damals ging es aus einer anderen Warte ganz ähnlich. Die hatten auch ihre Mühe damit, haben gesagt, ja okay, wir haben gestern erlebt, dass du uns satt gemacht hast. Heute redest du davon, dass du das Brot des Lebens bist. Moment, so langsam. Nein, wir kriegen es doch nicht zusammen. Aber kannst du nicht ein Wunder tun, damit wir sehen und dir glauben? Kannst du nicht noch mal etwas tun, damit wir es wirklich vor uns haben? Denn dann würden wir dir bestimmt glauben. Ist doch auch so unser Reflex, ne? Ich habe meine Geschichte im Leben. So viele Tiefschläge, so viel Negatives. Könnte Gott jetzt nicht mal ein Wunder tun, damit ich glauben kann, dass es auch mit mir gut meint? Könnte er nicht dieses oder jenes veranlassen, damit ich freien Herzens ihm begegnen kann? Wenn er das oder jenes tun würde, dann würde ich mich wieder aufmachen können. Den Leuten damals sagte Jesus, ihr habt mich doch gesehen. Ihr habt doch schon gesehen. Aber dennoch nicht geglaubt. Ihr Lieben, wir kommen um diesen Schritt nicht drum herum. Ich könnte jetzt so ein Brot euch vorhalten, habe ich überlegt, aber heute wäre es nicht mehr frisch. Ich mag so frisches Brot mit Kruste, das duftet und wenn man dann bricht, ach herrlich. Stellt euch vor, so ein Brot, man kann es sich angucken. Man kann so, oh, das riecht gut, ist toll. Aber du musst schon zupacken. Du musst schon brechen. Du musst schon reinbeißen. Du kannst sagen, oh ja, vorgestern, das Brot war schlecht. Nee, also ob das innen auch schlecht ist, weiß ich nicht. Oder dieses Brot war nicht gut durchbacken. Nee, das, ich weiß nicht. Es kommt immer diesen Schritt drauf an zu nehmen, wenn Jesus uns das geben will. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Kann ich dich gewinnen, dass du sagst, okay, Jesus, ich gehe diesen Schritt des Vertrauens darauf zu, für diese eine oder diese drei Probleme, die ich mit mir rumschleppe, dass du derjenige bist, der meinen Hunger stillt, meinen Hunger letztlich nach dir, nicht, dass bestimmte Dinge sich zusammenfügen. Ich bin ja nur dann nicht mehr hungrig, wenn ich dich habe. Ich möchte euch ermutigen zu diesem Schritt des Vertrauens. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens für dich, und sagt er, ich schenke mich dir. Wir feiern in 2 Wochen leider erst Abendmahl. Überlegt, ob wir es heute vorziehen, weil nichts macht es deutlicher als dieses Mahl. Jesus sagt, das ist mein Leib. Das ist mein Blut für dich. Eben, ich schenke mich dir. Und die Frage heute und der nächsten Wochen ist, greifst du zu? Schaust du Jesus an und greifst du zu? Amen. Ihr Lieben, ich möchte euch noch für die kommende Woche 2 Fragen mitgeben. Und euch ermutigen, diese Fragen im Gebet zu bewegen oder darüber nachzudenken. Die erste Frage einfach, was macht dich wirklich satt innerlich? Also ich meine jetzt nicht, welche Brotsorte und welcher Belag und welches Essen, sondern was macht dich innerlich wirklich satt? Und man kann ja als lang gelebter Christ sagen, ja, Jesus macht mich satt. Bleibt man nicht an der Oberfläche, sondern fragt mal den Herrn, was macht mich wirklich satt? Bist du es? Oder sind es ganz andere Dinge, an die ich mich hänge, von denen ich erwarte, was du mir nur geben kannst? Und das Zweite, relativ ähnlich, wo suchst du zuerst nach Bestätigung, Antworten, Hilfe, Erfüllung oder Ermutigung? Dieses zuerst, was ist der Reflex? Weil der etwas aussagt, was in unserem Herzen lebt. Nehmt diese Fragen mal mit, betet drüber und schaut Jesus an.